warum sind nach Swedenborg alle Geister und Engel als Menschen geboren? Und gerade hier bei dieser Frage und Antwort wird das noch einmal etwas deutlicher formuliert. Swedenborg erklärt dies so, dass das natürliche Geistwesen, Mens, also lateinisch das Gemüt, ich sage hier gleich noch dazu, der aus Wille und Verstand bestehende Mensch, ein geistiger Organismus, der in einen natürlichen ausläuft. Und der Geist jetzt bei Swedenborg ist das Aufnahmegefäß für das Leben des Gemüts, nicht also der dürre Intellekt gemeint. Also nur um noch einmal deutlich zu machen, hier gibt es natürlich Unterschiede, aber eben nur in der Terminologie, nicht im Inhalt, nicht in dieser Dreiteilung sowohl des Menschen und dann natürlich Gottes. Ich wiederhole nochmal, Swedenborg erklärt dies so, dass das natürliche Geistwesen des Menschen aus geistigen und zugleich aus natürlichen Substanzen bestehe, also seelenspezifischer, wie ich schon sagte, feinerer und gröberer bis ganz grober Art. Die natürlichen Substanzen treten zurück, wenn der Mensch stirbt, nicht aber die geistigen. Darum bleibt dieses selbe Geistwesen nach dem Tod, wenn der Mensch Geist oder Engel wird, in einer ähnlichen Gestalt wie in der Welt. Und warum das so ist, wird bei Swedenborg mit dem Limbus, mit dem geistigen Körper erklärt. Das ist ein sehr wichtiger, interessanter Begriff auch, der nicht sehr ausgeführt wird bei Swedenborg, also eigentlich nur relativ kurz abgehandelt wird. Aber es trägt sehr zu der Vorstellung bei, wie jetzt das Natürliche mit dem Geistigen zusammenhängt. Hier heißt es weiter, die natürlichen Substanzen, hier aber als die reinsten Dinge der Natur gemeint, die nach dem Tod zurücktreten, bilden eine Art von hautartiger Hülle, also den Limbus des geistigen Körpers, in dem die Geister und die Engel sind. Durch eine solche aus der natürlichen Welt gezogenen Hülle bestehen ihre übersinnlichen Körper, denn das Natürliche ist das Letzte und Umschließende. Das ist ein interessanter Aspekt. Ich nehme fast an, dass das noch nicht alle wussten, dass das so in diesem Zusammenhang zu sehen ist. Weil davon eher selten die Rede ist. Also es wird schon hier und da mal der Limbus erwähnt. Aber eigentlich, wie es nun so wirklich stattfindet, also das aus den reinsten Dingen der Natur, die nach dem Tod zurücktreten, also Swedenborg sagt auch manchmal so an die Seite gestellt wird. Das heißt, also die eigentliche Seele ist es nicht, sondern es ist wie eine Umhüllung, Umgrenzung aus der Natur entnommen. Deshalb, und das ist die Begründung für Swedenborg, gibt es nach Swedenborg nicht einen einzigen Geist oder Engel, der nicht als Mensch geboren wäre, es sei denn, er hat keinen Körper. Also es sei denn, das schreibt Swedenborg nicht. Aber da es ja bei Lorbe heißt, es gibt naturgeschaffene Engel, das sind ja mehr, ja, die, sagen wir mal, sie haben noch nicht so einen Körper wie Engel, die Menschen waren. So stelle ich mir das jetzt einfach mal vor. Und sind ja mehr noch die Gedanken Gottes, die Boten Gottes, eine Kraft, vielleicht noch, vielleicht, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es wirklich so ist, vielleicht auch noch körperlos. Lassen wir es mal dahingestellt. Auf jeden Fall, die, die einen Körper haben, in dem Sinne, wie es jetzt hier erklärt wurde, durch eine hautartige Hülle, den Limbus, die waren auf jeden Fall einmal Menschen. Der Mensch zieht zuerst die gröbsten Dinge der Natur an. Sein Leib ist ja daraus zusammengesetzt. Aber es ist trotzdem geistig, Nicht? Also das Materielle ist immer die Umhüllung der einzelnen Seelenspezifika. Man kann sich jetzt nicht so vorstellen, hier ist etwas ganz anderes. Also es heißt ja auch, dass es gar keine Materie gibt, sondern nur Seelenspezifika und deren Umhüllung. Und eine Verdichtung, eine sehr starke Verdichtung natürlich. Also nochmal, der Mensch zieht zuerst die gröbsten Dinge der Natur an, sein Leib ist daraus zusammengesetzt. Aber durch den Tod entledigt er sich ihrer und behält die reinsten Dinge der Natur, die den Geistigen, also den Limbus, die den Geistigen am nächsten sind. Und diese Dinge sind dann die ihn umfassenden. Also es ist noch einmal eine etwas deutlichere Erklärung. In den äußersten oder letzten Dingen der Natur sind alle inneren und obersten Dinge zusammen enthalten. Also alle Seelenspezifika, alle reinsten auch, alle himmlischen schon. Darum findet alles Wirken des Herrn durch die ersten und durch die letzten Dinge zugleich statt. Das heißt, das ist ja der ganze Sinn der Materie, dass das Geistige hier seine Grundlage hat, wie es bei Swedenborg heißt, und dass es hier zusammengeführt werden kann. Das heißt, das Erste, das also aus Gott selbst herauskommt, aus der geistigen Sonne dann und über die ganzen Himmel und Geisterwelten bis hier hinunter. Wir hier in der Welt sind ja ein Entsprechungs-, ja, wie könnte man sagen, ein Entsprechungssystem oder so aller geistigen Zustände und Himmel. Das ist uns jetzt natürlich so nicht bewusst. Deshalb kann man ja auch sagen, dass die ganze Natur auch eine, ja, ein heiliges Buch darstellt, weil alles Geistige sich in der Natur entsprechungsmäßig darstellt und darstellen muss als die Grundlage alles Geistigen. Und das ist ja auch der unbedingt notwendige, ja, das unbedingt Notwendige auch dieser sogenannten Materie oder dieser Ebene, auf der wir uns befinden, damit das Geistige hier seine Grundlage findet. Hier geht es jetzt weiter. Aber da die äußersten und letzten Dinge der Natur, die geistigen und ewigen Dinge, für die das menschliche Geistwesen ja gebildet wurde, nicht aufnehmen können, wie sie an sich sind, also das Gröbste. Und da der Mensch doch geboren ist, damit er geistig werde und ewig lebe, so legt darum der Mensch die äußersten und letzten Dinge der Natur ab, also den groben toten Leib, der verwest und so weiter, und behält bloß das innere Natürliche, das mit dem Geistigen und Himmlischen passt und zusammenstimmt und es auch umschließt. Also hier noch einmal der Hinweis auf den Limbus. Das geschieht, wie gesagt, durch das Ablegen des Zeitlichen und des letzten Natürlichen, ein Ablegen, das der Tod des Körpers ist. Und jetzt mal ein kurzes Zitat aus dem großen Evangelium Johannes, Band 4, also Jakob Lorber. Das wird hier noch einmal sehr schön auch gesagt, wie ich überhaupt finde, dass wenn man mal ein Zitat von Jakob Lorber, also vom Herrn durch Jakob Lorber, müsste man genau sagen, es dann noch einmal deutlicher wird, es noch einmal auf einer anderen Ebene angesprochen wird. Hier heißt es: Die Seele als ein gemengtes und sich ergreifend zusammengesetztes ist durch und durch ätherisch-substanzieller Beschaffenheit. Da aber der Leib in seinem Wesen auch im Grunde ätherisch-substanzielles in sich fasst, so ist solches verwandt mit der substanziellen Wesenheit der Seele. Und dieses Verwandte ist das Eigentliche, dass da die Seele mit dem Leib so lange verbindet, solange es nicht mit der Zeit zu sehr in das pur Materielle übergegangen ist, wo selbst es dann mit der seelischen Bestandwesenheit eine zu geringe und oft aber auch gar keine Verwandtschaft mehr hat. Und wenn schon noch welche vorhanden ist, so muss diese erst durch den Verwesungsprozess aus dem Körper geschieden und jenseits der gewisser Art nackten Seele zugeführt werden. Also wird der Hinweis hier auf den Limbus, also auf diese hautartige Hülle, die da noch dann zugesetzt werden muss. Also es wird hier immer der Leib und die Seele ist ja auch aus den Naturreichen entnommen, aber was sich alles in der Seele wirklich aufhält und was sich alles im Leib aufhält und was jetzt wirklich grobstofflich und sehr grobstofflich oder höllisch oder himmlisch oder und so weiter wirklich, ja, was hier wirklich gemeint ist im Einzelnen, das kann man natürlich in solchen kurzen Absätzen nie und nimmer nachvollziehen und verstehen. Letztlich kann man es nur, indem man auch die Werke kennt und sich dann auch überlegt, was kann das jetzt alles eigentlich bedeuten, auch in Bezug auf genau diese Dinge. Dann kann man eine allmähliche Annäherung an das Verständnis vielleicht finden. Aber so ist es jetzt erstmal von der Struktur her doch auch nochmal klar, dass wir Geistwesen sind, aber auch in verschiedenen Ebenen. Man denkt natürlich auch immer an die Gradlehre Swedenborgs, dass es eben dieses Himmlische, das Geistige oder man könnte auch sagen, das Himmlisch-Geistige, das Geistige, das Natürliche und so weiter, dann eben das Materielle, was heißt eigentlich Umhülsung, aus was besteht die Umhülsung genau, ist das das verdichtete Materielle, was ist das Materielle dann und so. Ich will damit nur sagen, dass wenn man diese Dinge auch darstellt, im Grunde wirklich verstehen, in dem Sinne, dass man es nachvollziehen kann, geht sicher erst, wenn man im Jenseits ist. Weil es ist eine ganz andere Ebene, es ist auch eine ganz andere Seinsweise, in die wir uns dann begeben. Aber so weit kann man es doch schon mit unseren Möglichkeiten, mit den Mitteln des Nachvollzugs gedanklicherweise doch schon auch irgendwie nachvollziehen und kann in sich eine gewisse Vorstellung entwickeln. Wie ist es nun bei Gott dem Herrn, die Dreieinheit im Einzelnen zu benennen? Also wir haben uns jetzt sehr stark in der Vorstellung, wie ist es bei uns, weil dann kann man sich jetzt auch noch eher vorstellen, wie könnte es denn bei Gott sein? Nicht? Deshalb habe ich erst einmal uns selbst betrachtet, soweit man es betrachten kann. Hier heißt es, das Göttliche des Vaters ist vergleichbar der Seele, also Lorbe wieder Geist, nicht? Im Menschen. Also das Göttliche des Vaters ist vergleichbar der Seele im Menschen. Und das wird als das erste Wesenselement bezeichnet. Daraus folgt, dass der Sohn, den Maria gebar, der Leib, also das innere Natürliche, seiner göttlichen Seele ist. Dies ist also das zweite Wesenselement. Die Wirksamkeit stellt das dritte Wesenselement dar, weil sie aus Seele und Leib zugleich hervorgeht und alles Hervorgehende gleichen Wesens mit dem ist, durch das es hervorgegangen ist. Über die Wirksamkeit sage ich dann gleich noch was gemeint ist. Also, wie gesagt, Swedenborg geht es immer darum, deutlich zu machen, dass es eine Dreiheit gibt und nicht drei Personen von Ewigkeit. Nicht, das ist für ihn so wichtig. Und deshalb vergleicht er das auch sehr stark mit dem, wie es bei uns Menschen ist und wie es eben hier bei Gott benannt werden kann. Von einem Verstehen kann eh keine Rede sein. Ich muss das eben immer wieder sagen, dass wir uns nicht einbilden, dass wenn wir hier jetzt solche Bezeichnungen aneinandersetzen, dass wir dann Gott verstehen. Aber wir verstehen doch immerhin, dass es Wesenselemente sind und nicht drei Personen von Ewigkeit. Und das ist das, was wir verstehen sollen und auch verstehen können. Nicht? Das. Hier heißt es also weiter, es ist unumstößliche Wahrheit, dass die göttliche Dreieinheit in dem Herrn, unserem Gott und Heiland Jesus Christus besteht. Diese Dreieinheit umfasst das hervorbringende Göttliche, genannt Vater. Ich erinnere noch, dass wir noch andere Begriffe haben, die da noch weiter in unsere Vorstellungssphäre hineinreichen, wie zum Beispiel das Sein Gottes oder die göttliche Liebe. Nicht? Also auch das entspricht dem hervorbringenden Göttlichen. Denn Gott hat ja alles hervorgebracht, er ist ein Schöpfergott, er hat die ganze Unendlichkeit hervorgebracht. Und er hat die Himmel, die geistige Sonne und letztlich auch uns Menschen, alles was besteht, den ganzen Kosmos hervorgebracht. Hier steht nur ganz trocken und einfach, diese Dreieinheit umfasst das hervorbringende Göttliche, genannt Vater.